Ja, schönen guten Abend, Freunde. Ich begrüße euch zum Muttertag und zum Tag des freien Buches. Eigentlich wollte ich was zum Tag des freien Buches sagen. Aber seit ich gemerkt habe, dass man zum Beispiel die Bücher mancher Autoren, die in der DDR leben, nur kaufen kann, wenn man nicht in der DDR lebt, da fehlen mir für dieses Thema sozusagen die Worte. Bleiben wir also beim Muttertag. Da verstehe ich zwar auch nichts davon, aber da kann ich wenigstens frei drüber reden. Ein Mann sagt zu seiner Frau, du hast das ganze Jahr Hudelei gehabt mit den Kindern, heute ist Muttertag, du kannst mal dir einen lustigen Nachmittag machen, geh in irgendein Bismarck-Café, meinst du Interhotel, jeder bis eine Mark, kannst du dir was leisten, ich übernehme mal für dich hier die Wirtschaft und die Kinder. Geht sein Gang, sagt die Frau, geht los. Als sie abends beschwingt nach Hause kommt, hört sie schon von Weitem ein unheimliches Gebrüll, als ob irgendeiner abgestochen wird. Sie stürzt ins Haus, reißt die Badezimmertüre auf und sieht, wie ihr Mann, das Jüngste, badet. Das Jüngste ist krebsrot, schreit aus Leibeskräften. Er hat das Kind an den Ohren angefasst, wie so ein Henkeltopf, und schwenkt es immer so in der Badewanne hin und her. Und sie sagt, oh Karl, du musst doch verrückt sein. Kannst du das Kind nicht an den Ohren anfassen? Sagt er, dann soll ich mir vielleicht nur den Pfoten verbrennen. Dem Esel ging das Lied der Nachtigall auf die Nerven. Er steckte sich hinter den Wolf und der brachte ein Verbot durch. Wenn sie wenigstens was Zeitgemäßes singen würde, hatte er erklärt. Aber so ist das ohne Nutzen. Da die Nachtigall nicht mehr singen durfte, wurde sie krank und starb. Da kam es den Tieren so vor, als ob ihnen etwas fehle. Wir konnten nicht verstehen, sagten sie, was die Nachtigall sang, aber jetzt verstehen wir es. Sie sang sich selbst. Und weil sie das nicht mehr durfte, ist sie gestorben. Wer konnte das wissen, meinte der Wolf. Ich dachte, sie würde sich umstellen. Liebe Freunde, das letzte Mal habe ich euch erzählt von dem Petrus. Ihr erinnert euch, in der Nacht, in der Jesus verhaftet wurde, da hatte jemand zu Petrus gesagt, und du gehörst auch zu dem. Und aus lauter Angst, auch verhaftet zu werden, da hatte Petrus glatt geleugnet und gesagt, ich, Jesus, noch nie gehört, kenne ich überhaupt nicht. Ein paar Wochen später hat es ihn doch erwischt. Man hat ihn wegen seiner Zugehörigkeit zu Jesus verhaftet. Er steht vor dem gleichen Gericht, das Jesus zum Tode verurteilt hat. Er steht an dem gleichen Platz, an dem Jesus als Angeklagter gestanden hat. Aber diesmal steht Petrus wie eine Eins. Er hat inzwischen den Heiligen Geist empfangen. Er ist ein verwandelter neuer Mensch geworden. Aus dem feigen Versager wurde ein mutiger Bekenner. Und als sie ihm verbieten, weiter von Jesus in der Öffentlichkeit zu reden, da widerspricht er auf der Stelle und sagt, wir können das nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Er predigt also, obwohl er unter Redeverbot steht, in der Öffentlichkeit weiter. Er wird also wieder verhaftet und zusammen mit seinem Freund Johannes wieder vor Gericht gestellt. Das erste Mal stand er vor Gericht, weil er einen Kranken gesund gemacht hatte. Und hinterher gesagt hat, den hab gar nicht ich gesund gemacht, sondern der auferstandene Jesus ist das gewesen. Also eine religiöse Macke, kein strafrechtlicher Tatbestand. Sie hatten ihm bloß verboten, weiter von seinem Jesus zu reden. Diesmal steht er aber vor Gericht, wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt. Er hat sich über das Redeverbot weggesetzt und jetzt lautet die Anklage, Ungehorsam gegen die Obrigkeit. Seine Antwort, Apostelgeschichte 5, Vers 29, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Diesen Satz aus der Bibel, der spart viele lange umständliche Diskussionen. Und diesen Satz aus der Bibel, den müsste jeder Christ kennen, wissen, auswendig wissen. Denn jeder Christ muss nach diesem Satz handeln. Der Gehorsam gegenüber den Eltern, den Vorgesetzten der Obrigkeit, gegenüber den staatlichen Behörden, der ist für uns Christen eine Selbstverständlichkeit. Aber dieser Gehorsam hört auf, wenn irgendjemand irgendetwas von uns verlangt, was gegen den Willen Gottes ist. Dann gilt Apostelgeschichte 5, Vers 29. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist die Grundsatzerklärung von Petrus und daran schließt er gleich noch eine Bekehrungspredigt an. Und er sagt zu dem Gericht, vor dem er steht, Jesus, den ihr gehängt und getötet habt, den hat Gott auferweckt vom Tod, um euch Gelegenheit zu geben zur Bekehrung und zur Vergebung der Sünden. Bekehrung, da war es wieder mal raus, dieses entsetzliche Wort, das schon Johannes den Täufer so unbeliebt gemacht hatte und Jesus so verhasst gemacht hatte, das bis heute viele Atheisten abschreckt, viele Christen aufregt, viele Theologen auf die Palme bringt. Bekehrung, das rote Tuch für alle, die sich weigern, Jesus ihr Leben völlig auszuliefern. Bekehrung und Gehorsam gegen Gott, das waren schon immer zwei Reizworte. Und ausgerechnet diese beiden Reizworte spricht der Petrus hier aus. Und als er sie ausgesprochen hat, da heißt es hier von den Richtern, als sie das hörten, ging es ihnen durch und durch und sie beschlossen, sie zu töten. Es ging ihnen durch und durch, im griechischen Text steht da, sie wurden zersägt. Das heißt, sie wurden im Innersten von diesem Wort Gottes getroffen, von dem Anspruch Gottes, ihm sein Leben zu geben. Sie erlebten das, was später mal in der Bibel beschrieben ist im Hebräerbrief über die Schärfe von Gottes Wort. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert und dringt durch, bis dass es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Denen ging es durch und durch, als sie hörten, sie sollten sich ihre Sünden vergeben lassen und sich bekehren. Die haben damals den Petrus sehr gut verstanden. Die wussten ganz genau, dass sie sich ändern sollten und genau das wollten sie nicht. Und deswegen wollen sie bloß noch eins, sie wollen diese Christen abschaffen. Diese Leute, die dauernd von Veränderung predigen, mussten weg. Das Jesusgeschwätz muss aufhören, diesen Bekehrungsrummel muss ein Ende gesetzt werden. Und deshalb sagen sie, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie dachten, sie zu töten. Töten, man muss sich mal vorstellen, worum es hier geht. Die haben ja überhaupt nichts verbrochen. Das ist der blanke, blinde Hass, der ihnen hier entgegenschlägt. Und ich glaube, so ist es geblieben bis heute. Vor der Forderung, dich zu bekehren und Gott zu gehorchen. Da kannst du bloß eins, entweder zusammenbrechen und gehorchen oder hassen. Entweder du gibst zu, dass du falsch gelebt hast, dass du ein Sünder bist, dass du Gottes Vergebung brauchst. Entweder gibst du Gott dein Leben oder du gibst ihm Kontra. Nun gibt es auch Leute, die versuchen, sich um eine klare Entscheidung herumzudrücken. Die sind weder für noch gegen Jesus, die sind neutral, abwartend, tolerant. Vielleicht habt ihr Christen recht, vielleicht auch nicht. Ich halte mich daraus, abwarten und Tee trinken. Der erste, der diese These vertreten hat, das war ein gewisser Gamaliel. Nicht ein Gammler, wie ihr denkt, sondern ganz im Gegenteil, Gamaliel war einer der berühmtesten Menschen seiner Zeit, der gelehrteste im damaligen jüdischen Volke. Bekannt wegen seiner Weisheit, wenn der was sagte, hielten alle anderen die Luft an. Und als die Gerichtsversammlung gerade am Kochen ist und beschließt, die Apostel zu töten, meldet er sich zu Wort. Sofort ist Ruhe. Als erstes lässt er die beiden Angeklagten aus dem Saal rausführen. Und dann fängt er an, wie er sich für einen ordentlichen Wissenschaftler geziemt, mit einer langen, umständlichen, historischen Rede. Er bringt Beispiele aus der Geschichte. Da war doch neulich, sagt er, hier ein gewisser Thaddäus, der tat so, als ob er sonst was wäre, machte eine kleine Revolution, 400 Leute sind ihm nachgelaufen, und wo sind sie hin? In alle Winde zerstreut, und der Mann selber ist erschlagen. Und kurz danach, da kam einer, ein gewisser Judas aus Galiläa, der hat auch eine Revolution angezettelt. Riesige Volksmassen sind ihm hinterhergerannt, alle dachten, das ist das große Neue. Aber der ist auch umgekommen, alle, die sich mit ihm solidarisiert haben, sind inzwischen in alle Winde zerstreut. Und jetzt, sagt Gamaliel, kommen nur als die neueste Mode diese Christen hier an. Bloß, dass diesmal nicht davon die Rede ist, alles Äußerliche umzukrempeln, sondern es geht jetzt um eine innere Veränderung. Wir sollen uns alle innerlich verändern. Und nun, sagt der Gamaliel, gebe ich euch folgenden Rat. Ich lese euch den Text aus der Guten Nachricht vor. Darum rate ich euch, lasst die Männer in Ruhe. Lasst sie laufen. Denn wenn ihr Vorhaben nur von Menschen kommt, löst sich alles von selbst wieder auf. Steht aber Gott dahinter, dann seid ihr machtlos. Und am Ende stellt sich heraus, dass ihr euch Gott selber in den Weg gestellt habt. Das klingt nicht nur logisch, das klingt auch fromm. Gott hat solche eigenmächtigen Bewegungen wie die von dem Thaddäus und dem Judas in die Luft gehen lassen. Die Geschichte hat bewiesen, dass viele, die als Revolutionäre auftraten mit einer großen Botschaft, eines Tages Pleite gemacht haben. Und wenn die Jesusbewegung auch nach diesem Muster gestrickt ist, wenn das auch bloß eine Mode, eine Macke, ein Strohfeuer ist, eine rein menschliche Angelegenheit, dann wird sie sich ganz von selber totlaufen. Und gesetzten Fall, die Jesusbewegung ist doch von Gott, kann man sowieso nichts dagegen machen. Also gilt in jedem Falle die Entscheidung der Zeit überlassen. Abwarten und Tee trinken. Das hört sich alles gar nicht übel an und trotzdem ist dieser Rat des Gamaliel Gammel, und zwar aus zwei Gründen. Erstens mal, der Gamaliel behauptet, nur was von Gott kommt, das hat in dieser Welt Bestand. Was nicht von Gott kommt, das verschwindet. Aber das ist bloß die halbe Wahrheit. Das stimmt zwar, viele Menschen in Bewegung, die groß losgegangen sind, aber gottlos waren, die mussten von der Bildfläche der Geschichte wieder verschwinden. Angefangen beim Pharao und seinem Großreich, über die Weltreiche der Perser, der Römer, der Griechen bis hin zum Großdeutschen Reich von Adolf Hitler. In der Hitlerzeit war der Jugendpfarrer Wilhelm Busch im Gefängnis, war auch so einer, der zu viel von Jesus geredet hat. Aus dessen Erinnerung lese ich mal was vor. Ausnahmsweise ist es mal ein Westbuch, aber am Tag des Freien Buches kann ich auch mal aus dem Westbuch was vorlesen. Also der ist bei der Vernehmung der Gestapo im Gefängnis. Und da wird ihm eröffnet, dass er einen falschen Beruf hat. Der war Jugendpfarrer. Ja, das müssen Sie nur langsam begreifen, dass dieser Beruf völlig überholt ist. Wir werden in Zukunft keine Jugendpfarrer mehr brauchen. Wir haben heute eine neue Weltanschauung. Das Christentum hat ausgespielt. Ich sage Ihnen, in 10 Jahren wird kein junger Mensch in Deutschland mehr wissen, wer Ihr imaginärer Jesus ist. Dafür werden wir sorgen. Diese gewaltigen Worte wurden 1938 gesprochen. Es hat keine 10 Jahre gedauert. Da hatte Gott dafür gesorgt, dass diese großfressige Weltanschauung abgegessen hatte. Nicht immer kommt der Zusammenbruch so schnell wie bei den Nazis, deren 1000-jähriges Reich schon nach 12 Jahren wieder zu Ende ging. Aber eins ist klar, nichts kann auf ewig bestehen, was sich auf Gottlosigkeit, Gewalt, Lüge und Unterdrückung gründet. Sondern Gott selber wird die Unterdrücker stürzen und die Unterdrückten stützen. So steht das in der Bibel an vielen Stellen, zum Beispiel Lukas Evangelium Kapitel 1. Gott stürzt die Mächtigen vom Thron und richtet die Unterdrückten auf. Trotzdem ist die Behauptung des Gamaliel, dass alles, was gottlos ist, nicht von langer Dauer ist, falsch. Es gibt Gottlosigkeiten, die dauern sehr, sehr lange. Es gibt in unserem Land heidnischen Aberglauben, der ist älter als das Christentum. Gibt ja auch unter euch welche, die sich mit uralten Gottlosigkeiten wie Amuletts und Talismanen behängen und damit gegen Jesus sündigen. Die Sünde ist älter als Jesus. Es gibt Lügen, die halten sich über Jahrtausende. Und mancher und manches ist gottlos bis in die Knochen und wird trotzdem steinalt. Auch die menschliche Dummheit ist uralt. Man hat den Eindruck, die wird immer größer, die Engstirnigkeit wird immer breiter. Religionen wie der Islam, der Buddhismus, der Hinduismus sind auch uralt. Aber dass irgendwas schon lange da ist, ist noch lange kein Beweis dafür, dass es auch wahr ist. Und umgekehrt, es kann etwas von Gott sein und trotzdem nur von ganz kurzer Dauer sein. Jesus selber, der Sohn Gottes, der von Gott kam, der hat das Rentenalter nicht geschafft. Der ist mit 33 Jahren gestorben. Und sein Tod war der letzte Schmäh, der hing wie ein Verbrecher zwischen Verbrechern an einem Kreuz. Und trotzdem hat dieser Jesus gesagt von sich, ich bin die Wahrheit. Die Wahrheit ist weder jung noch alt. Die Wahrheit ist eine Person, sie heißt Jesus. Und damit bin ich bei dem zweiten Grund, warum der Gamaliel nicht recht hat. Sein Ratschlag, abwarten und Tee trinken, der wäre ja schön und gut, wenn es hier nicht um die Entscheidung für oder gegen Jesus ginge. Das geht doch nicht darum, in aller Seelenruhe abzuwarten, ob die Jesusbewegung sich geschichtlich durchsetzen wird. Sondern es geht um das ewige Seelenheil. Es geht um Jesus, der gesagt hat, wer an mich glaubt, der hat das Leben und wer nicht an mich glaubt, der wird das Leben nicht sehen. Wegen diesem Jesus ist Petrus angeklagt. Und da hat er also seinen Richtern gesagt, den Jesus, den ihr umgebracht habt, hat Gott auferweckt, damit ihr eine Chance habt zur Bekehrung und zur Vergebung eurer Sünden. Man muss sich mal vorstellen, zu wem Jesus, der Petrus hier redet. Er spricht zu denen, die Jesus zum Tode verurteilt haben. Die haben den Tod eines Unschuldigen auf dem Gewissen. Keiner von denen, auch der Gamaliel nicht, kann sagen, er wäre ohne Schuld. Und wenn es damals eine Menschengruppe auf der Welt gegeben hat, die die Vergebung Gottes ganz besonders nötig hatte, dann waren es diese 70 Männer, die den Sohn Gottes getötet hatten. Denen, da kannst du mal sehen, wie groß Gottes Liebe ist, denen lässt Gott durch Petrus eine Chance der Umkehr und Vergebung anbieten. Vergebung gibt's aber bloß für den, der sie will, der seine Sünde zugibt, der Jesus sein Leben gibt, der sich für Jesus entscheidet. Alles dreht sich um diese Entscheidung. Die Luft ist sozusagen dick voll von Entscheidung. Und da kommt dieser Gamaliel daher und sagt, entscheidet euch nicht. Entscheidet euch jetzt noch nicht. Wartet. Es kann eben einer steinalt, gelehrt, berühmt, eine allseitig gebildete Persönlichkeit sein und trotzdem falsche Ratschläge geben. Der Rat des Gamaliel ist falsch. Ich rate dir das Gegenteil. Warte nicht. Entscheide dich. Entscheide dich jetzt. Zwischen dir und den Leuten vom hohen Gericht, da gibt es viele Unterschiede. Aber in einem Punkt, da bist du denen gleich. Du hast den Tod von Jesus auf dem Gewissen. Deine Sünde ist einer der Gründe, warum er am Kreuz gestorben ist. Im Alten Testament steht, er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Deinetwegen war er am Kreuz. An deiner Stelle, für dich. Du brauchst Vergebung für deine Sünden. Und Gott bietet sie dir heute an und deswegen bitte ich dich anstelle von Jesus, lass dich versöhnen mit Gott. Ich weiß nicht, ob diese Männer vom Hohen Gericht noch einmal die Chance zur Bekehrung bekommen haben. Ich weiß nur, dass sie an dem Tag, als Petrus zu ihnen gesprochen hat, diese Chance hatten. Ich weiß nicht, ob Gott dir noch einmal die Chance der Bekehrung gibt. Ich weiß nur, dass er sie dir heute gibt. Und deshalb bitte ich dich, höre nicht auf den falschen Rat des Gamaliel und seiner Nachfolger. Und wenn es deine eigenen Eltern oder deine Kumpels sind, die dir einreden, entscheide dich noch nicht, warte ab. Was willst du denn eigentlich noch abwarten? Deine Schuld wird nicht weniger. Und das Angebot Gottes wird nicht größer. Mehr als Vergebung deiner Schuld kann und wird dir Gott nicht anbieten. Mehr gibt es ja gar nicht. Der Gamaliel ist ganz nahe an Jesus dran, zum Greifen nahe. Er räumt ja immerhin auch die Möglichkeit ein, die Jesus-Sache könnte von Gott sein. Er persönlich sieht Gott hier irgendwie am Werke, aber eben nur irgendwie. Möglicherweise, eventuell. Gamaliel entscheidet sich nicht. Der wählt nicht. Er bleibt in der Schwebe, er bleibt Jesus gegenüber neutral. Der ist tolerant. Er sagt, ich habe nichts gegen die Christen, ich habe auch nichts für die. Ich habe meinen Glauben, sollen die ihr Zeug glauben. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Gamaliel ist, wie gesagt, tolerant. Als tolerant gebärden sich immer die Leute, die das Wort Gottes nicht ernst nehmen und die sich nicht festlegen wollen. Christen, die sich auf Jesus festgelegt haben, die sind intolerant. Selbstverständlich bezieht sich diese Intoleranz nur auf die Frage des Glaubens und der Weltanschauung. Ob du in Jeans oder in Filzhosen rumrennst, das ist eine Geschmackssache oder Sache des schlechten Geschmacks. Jedenfalls vom Standpunkt des Glaubens aus, schnuppegal. Meiner Meinung nach sind die Christen überhaupt die tolerantesten Menschen auf der ganzen Welt. Bei allen Menschen kommt die Toleranz immer schnell an irgendeine Grenze. Ich denke da an einen amerikanischen Busfahrer, der hat so einen Bus zu fahren und da sind Kinder drin, Weiße und Schwarze. Die Weißen sitzen vorne, die Schwarzen müssen hinten sitzen. Große Keilerei im Bus, Getresche, Gebrülle. Der fährt auf dem Parkplatz, lässt die alle aussteigen, sagt, alle mal raus. Stehen sie vor ihm und da hält er denen eine Rede und sagt, also Kinder, hört mal zu. Wir sind alle von Gott gleich geschaffen. Wir sind alle gleiche Menschen. Wozu keilt ihr euch? Wozu streitet ihr euch? Was heißt hier schwarz? Was heißt hier weiß? Für mich gibt's schwarz und weiß überhaupt nicht mehr. Wir sind alle gleich. Hat er das verstanden? Ja, sagen die Kinder. Also gut, sagt er, ihr seid für mich nicht schwarz oder weiß. Ihr seid für mich, sagen wir mal, grün. Ist alles jetzt okay, ja? Gut. So, einsteigen. Die hellgrünen vorn, die dunkelgrünen hinten. Irgendwo hört bei den meisten Menschen die Toleranz ganz plötzlich auf. Und bei allen Menschen hört die Toleranz spätestens dort auf, wo es um den Feind geht. Der Feind, der muss gehasst, der muss bekämpft, der muss geköpft werden. Die Toleranz der Christen geht an diesem Punkt weiter. Die geht so weit, dass sogar der Feind geliebt wird. Das ist ja der eigentliche Unterschied eines Christen und eines Nichtchristen. Seine Kumpel hat jeder gerne. Aber den Feind lieben, das ist das Eigentliche, was einen Christen ausmacht. Wie gesagt, die Toleranz der Christen geht bis an die allerletzte Grenze. Aber an einem Punkt sind die Christen absolut intolerant. Nämlich, wenn es um Jesus geht.
Jesus hat den Alleinvertretungsanspruch erhoben. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und die Apostel, die haben den Ausschließlichkeitsanspruch erhoben. Die haben gesagt, in keinem anderen ist das Heil. Es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden können. Dieser Behauptung gegenüber musst du dich entscheiden. Und selbst wenn du dich weigerst, dich für oder gegen Jesus zu entscheiden, fällst du auch eine Entscheidung, und zwar gegen Jesus. In dem Lied, was der Jörg Neuer singt, da heißt es, auch Schweigen ist ein Nein. Jesus selber hat gesagt, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Wenn du das intolerant nennst, da kann ich dir noch recht geben. Es ist so. Wir Christen sind intolerant. Wir sagen, es gibt nur einen Retter, es gibt nur ein Heil, es gibt nur eine Möglichkeit, gesund zu werden. Und die heißt Jesus. Auf eins verzichtet die christliche Intoleranz aber auf alle Fälle. Und das ist die Gewalt. Es hat mal Zeiten gegeben, wo die Kirche Gewalt angewendet hat. Mittelalter, Kreuzzüge und so. Das kennt ihr ja in der Schule bis hierher. Wir wissen heute und wir sagen heute, dass das falsch gewesen ist. Denn die einzigen Waffen der Christen sind die Liebe und das Leiden. Und davon redet der Schluss unserer Geschichte. Das will ich noch erzählen. Als der Gamaliel fertig ist, da schließen sich alle seinem Toleranzgedanken an. So im Sinne der Fabel von Gerhard Brandstner. In meinem Reich, sprach der Löwe, gibt es keine Zensur. Bei mir kann jeder sagen, was ich will. Jeder. Sie schließen sich dem Toleranzgedanken an, aber was sie in Wirklichkeit denken, was Machthaber ihres Schlages unter Toleranz verstehen, das zeigt sich nämlich daran, was sie jetzt mit Petrus und Johannes machen. Sie lassen sie nämlich auspeitschen. Es sind nicht die intoleranten Christen, sondern die ach so toleranten Christengegner, die die rohe Gewalt anwenden. Ein jeder ist für Toleranz, nur wenn es drauf ankommt, nicht so ganz. Jetzt zeigt sich, dass das ganze vornehme, humanistische und gebildete Toleranzgeschwafel weiter nichts gewesen ist als Lüge, als vornehm getarnter Jesushass. Es zeigt sich, dass Jesus recht hat, wenn er gesagt hat, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Denn statt die Apostel in Ruhe zu lassen, da lassen sie sie auspeitschen. Hast du mal den Prügelbock gesehen? In Buchenwald, im KZ. Dieser Prügelbock gehört zu den schrecklichsten Dingen, die ich in meinem Leben gesehen habe. Die Prügelstrafe damals, das war die härteste Strafe vor der Todesstrafe. Mit der dreifachen Lederpeitsche 40 Schläge weniger eins, also 39 Schläge auf den nackten Rücken. Mein Lieber, wenn du diese Tortur hinter dir hast, da hörst du die Engel singen. Und tatsächlich, so ist das. Die beiden Apostel, die hören die Engel singen. In ihren geschundenen Körpern, da lebt eine Seele. Die ist geborgen bei Gott. Die ist unantastbar und unerreichbar für die Folterwerkzeuge der Christushasser. Und trotz des Blutes, das ihnen den Rücken runterläuft und trotz der Tränen, die ihnen die Augen runterlaufen, da laufen die voll Freude nach Hause. Voll Freude, so steht das hier. Das ist das Größte an der ganzen Geschichte. Das muss ich euch am Schluss noch vorlesen. Man rief die Apostel wieder rein, peitschte sie aus und ließ sie frei. Verbot ihnen aber weiterhin, öffentlich von Jesus zu sprechen. Die Apostel verließen das Gericht voll Freude, weil Gott sie für wert gehalten hatte, für Jesus zu leiden.
Das ist eine Veränderung.
Petrus, der gleiche Mensch, der vor ein paar Wochen voll Angst war, für Jesus leiden zu müssen, der ist jetzt voll Freude, für Jesus leiden zu dürfen. Und unbelehrbar und unverbesserlich geht er den Weg des offenen Bekenntnisses. Unbeirrbar verkündeten sie Tag für Tag im Tempel und in den Häusern die gute Nachricht, dass Jesus der versprochene Retter ist. So kann Jesus einen Menschen verwandeln, der bereit ist, sich verwandeln, sich bekehren zu lassen. Lasst uns beten.
Jesus Christus, wenn du damals zu den Menschen gesprochen hast, dann haben sie aufgehorcht, weil das, was du gesagt hast, so anders war. Und da haben sich Menschen, die sonst ausgestoßen waren, angenommen gefühlt. Und nicht nur so gefühlt, sie waren es tatsächlich. Und wenn du von Vergebung gesagt hast, dann haben die Leute gemerkt, dass du keine Vorbedingungen stellst. Und dass dich die Vergangenheit eines Menschen nicht interessiert, dass dich aber die Zukunft eines Menschen interessiert. Du hast dich unterschiedslos den Menschen zugewandt und hast dir ins Herz geschlossen und hast ihnen geholfen, ihr Leben zu ordnen, mit ihrem Leben klarzukommen. Wir danken dir dafür, dass wir wissen, dass das durch die Kraft deines Heiligen Geistes auch heute möglich ist und dass jeder, der zu dir kommt, erfährt, dass dein Wort wahr ist. Ich danke dir dafür, dass du mit jedem eine persönliche Geschichte hast und dass du keine Knospen aufbrichst, dass du auch die zarten Anfänge des Glaubens siehst. Hab Dank, dass du aber auch vor die Entscheidung stellst, wenn es soweit ist und wenn ein Mensch reif ist dazu. Und danke, dass du das auch weißt, wann es soweit ist. Danke für diesen herrlichen Tag. Danke, dass wir etwas aus deinem Wort gehört haben und dass du uns einlädst, zu dir, mit dir zu leben und für dich und um deinetwillen für die Menschen zu leben. Amen. Lass uns gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.